direkt aus Europa, Nummer 451, Seite B.
SWR 2 Tandem.
Irmgard ist eine ganz gewöhnliche Hamburgerin, eine Frau von nebenan, die handfest und mit Lebenslust ihren Weg geht. Sie ist nicht mehr die Jüngste, ihr Mann ist tot und auch viele ihrer Freundinnen. Aber Irmgard erlebt die Liebe und genießt das Leben, auch wenn nicht jeder Tag gleich gut ist. Sie lebt getreu ihrem Motto, der Sinn des Lebens ist das Leben selbst. Irmgard im Glück. Ein Feature von Julia Solowjewa.
In der Hamburger Buchhandlung sehe ich sie oft.
Haben Sie dieses Buch schon mal gelesen?
Wir kommen ins Gespräch. Ja, dieses Buch mit den roten Äpfeln auf dem Umschlag möchte sie kaufen. Familiensaga über drei Generationen hinweg. Vertreibung, Sehnsucht, wiedergefundenes Glück. Sie verstaut den neuen Lesestoff in ihrer Handtasche, lächelt nochmal und dreht sich um. Ich schaue ihr kurz nach, spüre einen Hauch von Neugier und weiß nicht warum. Kurz entschlossen frage ich, darf ich sie nach Hause begleiten? Das habe ich noch nie bei einer Fremden gemacht. Warum nicht, lautet ihre prompte Antwort. Wir fahren zwei Stationen mit der U-Bahn, nehmen dann den Bus und sind bald da. Auf der linken Seite Einfamilienhäuser, auf der rechten Reihenhäuser aus den 60er Jahren. In einem wohnt Irmgard. Sie schließt auf, lässt mich in ihr Wohnzimmer und in ihr Leben.
Und das habe ich immer noch so in mir, dass ich gleich so, wenn Musik kommt, bewegen muss. Ich habe schon mit meinem Freund hier getanzt. Wenn ich dann so anfange, dann kommt er, ja. Ja, schön. Ja, das ist die Platte.
Also gibt es da auch einen Freund?
Oh, das ist unser Tag und dann, wenn er nochmal kann, irgendwie nochmal Donnerstag, Freitag oder so.
Heute ist Dienstag, dann war ja, er gestern hier.
Ja, um 1 Uhr bin ich in freudiger Erwartung, lese noch ein bisschen Zeit oder ein Rätsel oder so und gucke dann in die Richtung, wo ich sehe ihn ja kommen. Und wenn er mich auch sieht, dass ich hier bin, dann kommt er gleich hier über die Terrasse. Dann trinken wir erstmal einen Wein und dann kochen wir ein bisschen zusammen. Und ja, dann essen wir, dann sehen wir ein Filmchen und dann.
Aber es gibt ein Problem, sagt sie. Der Mann hat nämlich eine Frau.
Manchmal ruft sie auch schon an, neulich auch nochmal. Und dann war er zwar noch hier, er sagt, sag mal, ich bin gerade weg. Ich sage, ja, ich glaube erst mehr bald mehr bei dir als bei mir.
Ich versuche ihr Alter zu schätzen. 75? 80? Sie geht in den Flur. Auf der Kommode unter dem Garderobenspiegel liegen eine Wochenkarte für Bus und Bahn und eine Taschenlampe auf einem weißbestickten Deckchen. Irmgard schaut in den Spiegel.
Ich werde ja 95, das ist ja schon Wahnsinn.
Sie streicht sich eine Haarsträhne aus der Stirn, betrachtet ihr Gesicht im Spiegel.
Verändert sich ja alles.
Und da ist es wieder.
Ne?
Dieses Blitzen in ihren Augen.
Man muss dann nachher später aber sich sagen, nur das Aussehen alleine macht es nicht. Es muss eine Ausstrahlung, haben. Und die Ausstrahlung kannst du auch noch haben, wenn du älter bist, wenn du sie hast. Behaupte ich es mal.
Ob sie viele Komplimente bekommt?
Mein letztes Kompliment, ja. Ich glaube, es war noch vor einer Woche. Natürlich immer mit der Randbemerkung, für dein Alter bist du aber toll.
Sie zieht die Stirn in Falten und die Augenbrauen hoch. Wirkt ein wenig unzufrieden.
Naja, das Alter könnte ja wegbleiben, das weiß ich ja selber, dass ich alt bin.
Besonders, sagt sie beiläufig, weil ihr Freund 30 Jahre jünger ist.
Ja, seine Mutter ist 4 Jahre jünger als ich.
Bei dir war es immer so schön und es fiel mir unendlich schwer zu gehen. Bei dir, da, 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 da.
Am Mittwochabend empfängt mich Irmgard missgestimmt.
Er hat nicht angerufen. Er war am Montag hier und hat gestern und heute nicht angerufen.
Seine Frau ist eifersüchtig und will ihn nicht zu ihr lassen.
Ich hoffe ja, er kommt morgen wieder. Sonst rufe ich dich an und weine. Ja, wenn man sich darauf einlässt, ich habe ja selber Schuld, aber es läuft 5 Jahre, ich kann das auch nicht ändern. Im Kirchenblatt war ein Aufruf, dass Vorträge wären über das alte Rom. Und da habe ich gedacht, da kannst du ja mal hingehen, hast eh nichts anderes vor. Das fing dann abends um 6 oder 7 an in der Kirche bei uns, in diesem großen Raum davor. Und dann bin ich dann hingegangen. Ja, und dann erschien ein sehr gut aussehender jüngerer Mann, der sehr gut und klug und sehr lachend und fröhlich den Vortrag hielt über das alte Rom. Ja, und dann war das ja Winter und ich war nur die Älteste immer wieder, wie immer, schon lange von allen Leuten. Und es war eben Winter, wie gesagt, auch ein bisschen glatt und so. Er brachte mich nach Hause, ich durfte ihn in seinen Arm nehmen. Ja, und beim dritten Mal nach Hause bringen, habe ich dann gesagt zu ihm, wollen Sie nicht mit reinkommen und ein Glas Wein trinken? Und er kam sofort mit rein. Und erst im Nachhinein hat er mir erzählt, ich habe immer darauf gewartet, wann sagt sie das endlich? Naja, und dann daraus entwickelte sich noch eine weitere Freundschaft. Ne? Und eines schönen Abends, als wir dann hier gesessen hatten und noch einen Wein getrunken, da stand er auf und zog seine Jacke aus, weiß ich noch irgendwie, warum, weiß ich auch nicht, und sagte, ich glaube, ich habe mich in sie verliebt. Und mein Herz klopfte, ich dachte, was ist das denn? War ganz neu für mich, ne? Naja, und da begann denn unsere kleine große Liebe. Unser kleines gestohlenes Glück, wie er es immer nennt. Fünf Jahre her. Wir haben gerade fünf Jahre war es, ist es her. Wir kennen uns für 5 Jahre her. Also keine Eintagsfliege. 5 Jahre.
Nur nichts aus Liebe weinen. Es gibt auf Erden nicht nur den einen. Es gibt so viele auf dieser Welt. Ich liebe jeden, der mir gefällt.
Ich liebe jeden, der mir gefällt. Und darum will ich heute dir gehören. Du sollst mit Treue und Liebe schwören. Wenn ich auch fühle, es muss ja Lüge sein. Ich liebe auch. Und bin dein.
Prost.
So, als ich am Freitag bei Irmgard vorbeischaue, hat sie Herrenbesuch.
Also literarisches Gelingen.
Sie liest das Gretchen und ihr Gast liest den Faust. Sie proben und ich darf still daneben sitzen.
Ich fühle es wohl, dass mich der Herr nur schont. Herab sich lässt, mich zu beschämen. Ein Reisender ist so gewohnt, aus Gütigkeit für lieb zu nehmen. Ich weiß so gut, dass solch erfahrener Mann mein Armgespräch nicht unterhalten kann.
Ein Blick von dir, ein Wort mehr unterhält als alle Weiber dieser Welt.
Weisheit.
Ach so. Als alle Weisheit dieser Welt. Er liebt dich. Verstehst du, was das heißt? Er liebt dich.
Das war während des Krieges und wir hatten schon telefoniert. Ich dachte, ich habe diesen Telefondienst gemacht. Und dann hieß es ja eben, wir wollen uns auch mal treffen. Und habe gesagt, ja, warum nicht, können wir auch machen.
Das berühmte erste Mal. Bei Irmgard war es 1939, mit 18 Jahren.
Wir hatten ja alle keine Möglichkeiten, dass wir irgendwie ein Bett hatten irgendwo. Das passierte also draußen. Sein Militärmantel lachte irgendwo auf dem Rasen. Und da ist es dann passiert, das erste Mal, ja. Nachher hatten wir schon mal irgendwie ein Zimmer. Aber wie gesagt, er war ja verheiratet und es kam ein böses Erwachen.
Sie legen eine Pause ein. Erst jetzt wird mir Irmgards Besucher vorgestellt. Er heißt Stefan und ist Schauspieler. Und er ist nicht Irmgards Freund. Die beiden proben für einen Auftritt beim Gemeindefest. Sie streicht Butter auf ihr Brötchen, nimmt ein Stück Lachs und erzählt weiter, wie sie sich aus Liebeskummer für einen Auslandseinsatz meldet und ins besetzte Frankreich geschickt wird.
Du bist aber von Haus aus Hamburgerin.
Nein.
Nee.
Ich komme aus Pommern. Aus Hinterpommern bin ich sehr stolz drauf. Jawohl, ich bin eine Pomeranze. Ich sah meine Mutter ja so früh, da bin ich erst knapp 2 gewesen und hat meine Großmutter mich zu sich nach Stargard geholt. War ich also von der Küste weg. Leider starb mein Großvater, als ich 9 war. Und an den muss ich immer noch denken. Und den habe ich geliebt. Es war ein ganz toller Mann. Und der starb, als ich 9 war. Und da war ich also mit Großmutter und Tante alleine.
Die kleine Irmgard legte morgens ein Kissen in das offene Fenster und lehnte sich nach draußen. Sie träumte von einer anderen, von einer großen Welt. Mit 14 schrieb sie in einem Schulaufsatz, ihr größter Wunsch sei es, Hitler die Hand zu geben. Irmgard schüttelt den Kopf. Volkslieder und Volkstänze im Bund deutscher Mädel. Noch während der Schulzeit Ausbildung zur Telefonistin für die Wehrmacht. Ein halbjüdischer Freund und ein anonymer Brief, der diese Freundschaft zerstörte. Der erste Kuss am Rand der Stadt im sogenannten Nachtigallenwald. Empfangen vom höflichen Soldaten Erich. Dann der Krieg. Schon am 3. September 1939 wird sie als Telefonistin dienstverpflichtet. Und dann der erste Mann, die erste Enttäuschung und später der Einsatz in Frankreich.
Es war für mich natürlich ein Schock, dahin ganz allein und wie werde ich jetzt da fertig und so. Und dann nachher war es für mich aber gut, dass ich da also alleine zurechtkommen musste und in die weite Welt. Also damals war das ja schon Paris und Reims eine weite Welt. Wir waren immer 5 Pärchen damals und die trafen uns dann immer. Und dann, ja, da war es vorbei, da war ihre Ausbildung zu Ende und da mussten sie da und da und da hin. Und der erste von den 5, ja, der flog mit seiner, wie hießen die noch, mit seiner Me-109, wollte er seine Freundin dann imponieren und flog um den Kirchturm und kam da ran und stürzte schon in der Stadt ab. Das war der erste der Abstürze von den 5. Ist ja keiner lieben geblieben, ne? Ja, das war schon ganz schön traurig. Mhm. Aber so war es ja mit den ganzen Männern in meinem Alter. Sind ja alle im Krieg geblieben. Alle. So wird's nie wieder sein. Nee, das ist da di da 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 di da 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 da. So wird's nie wieder sein.
Irmgards Verlobter Peter wird an der Ostfront abgeschossen. Ihre Zukunft erscheint ihr düster.
So wird's nie wieder sein.
Aber Irmgard ist jung. Sie ist schön. Und es gibt auch noch andere Männer. Während der Invasion der Alliierten sitzt Irmgard in einer Arrestzelle, dem sogenannten Bau. Sie ist nach einem Rendezvous wieder einmal zu spät in die Kaserne zurückgekehrt. In die Zelle darf sie nur ein Buch mitnehmen, das ist Goethes Faust. Sie verliebt sich in das Werk, lernt viel auswendig. Das Buch wird zu ihrem Lebensbegleiter. Wieder im Dienst bekommt Irmgard bald Heimaturlaub.
Da habe ich also ziemlich viel Glück gehabt. Weil ich bin zur rechten Zeit raus, als die Invasion begann. Invasion war schon im Gange, aber ich bin den 3. oder 4. Tag, wie sie im Gange war, bin ich nach Deutschland gekommen. Es lief alles ganz reibungslos.
Irmgard vergisst nicht, einen ganzen Koffer voller eleganter französischer Kleider mit nach Hause zu nehmen. Von Deutschland aus wird sie nach Dänemark versetzt. In Dänemark erlebt sie das Ende des Krieges.
1945, als der Krieg zu Ende war, da haben wir erstmal mit Schreckschusspistolen in die Luft geschossen und sagten, oh, der Krieg ist aus. Und dann haben wir aber innegehalten und haben gedacht, ja, was kommt jetzt eigentlich? Wir waren sehr unsicher, was nun kommen sollte. Wir hatten 5 Jahre Krieg erlebt, jeder hatte keine richtige Heimat, keinen richtigen Beruf. Wir hingen so in der Luft eigentlich. Das wurde uns dann bewusst, nachdem wir erstmal uns gefreut hatten.
Die Telefonistinnen bleiben einen Monat lang in der sogenannten Quarantänestation des englischen Lagers für Kriegsgefangene. Anschließend schafft es Irmgard nach Deutschland.
Ich habe wieder mal Glück gehabt, über viele Sachen im Leben, und dann war ich in Deutschland.
Irmgards Großmutter flieht aus Pommern zum Bruder nach Heusdorf in der Nähe von Hamburg.
Meine Großmutter wohnte ja damals in Dachkämmerchen, weißt du ja, mit einer Wirtin, die also etwas gemein zu den Flüchtlinge war, nicht?
Irmgard ist sehr unglücklich darüber. Sie frieren. Sie leiden Hunger in den ersten Wintern nach dem Krieg. Und dann trifft Irmgard einen Mann und heiratet ihn.
Durch Heirat bin ich eben nach Hamburg gekommen. Und das war natürlich auch ein bisschen schon ausschlaggebend für mich, nicht? Ich habe gedacht, ich will hier endlich weg, ist ganz egal, was ich heirate, diesen Mann jetzt, was da. Meine große Liebe hatte ich, also heirate ich jetzt, was soll's? Die große Liebe soll man ja auch nicht heiraten. Und ja, und so war das denn. Ne? Naja, wir hatten auch eine ganz gute Zeit, also so ist es ja nicht.
2 Kinder hat sie mit ihrem Mann bekommen, eine Tochter und einen Sohn. Ihr Sohn ist vor 2 Jahren gestorben, wurde von einem Herzinfarkt einfach aus dem Leben gerissen. Meine Ehe, ja, das waren meine stillen Jahre. Was meint sie damit? Wie lange waren sie zusammen? Bestimmt fast 50 Jahre. Also 50 stille Jahre? All die Jahre ohne Glück? Sie wohnen erst in einer ganz kleinen Wohnung. Der Mann ist Gärtner. Irmgard in seiner Firma als Buchhalterin angestellt.
Ja, das war auch eine schwere Zeit. Wir hatten auch wenig Geld damals. Mein Mann machte sich ja selbstständig als Gärtnermeister. Und die Anfangsjahre waren schwierig.
Ende der 60er Jahre gestaltet Irmgards Ehemann erfolgreich einen Garten für die Gartenschau in Hamburgs Park Planten und Blumen und bekommt dafür einen Preis.
Da wurden wir alle eingeladen zu einem Ball. Das war sehr schön. War mein bester Ball, ja. Ja, da habe ich auch ein neues Kleid bekommen sogar. Und ja, da habe ich mich sehr gut gefühlt, ja. Mhm.
Es geht bergauf. Sie ziehen in ein neu gebautes Reihenhaus im Norden Hamburgs, das bis heute Irmgards Zuhause ist. Die Kinder werden groß, verlassen das Haus. Ihr Mann entdeckt eine neue Leidenschaft, die Malerei. Fast all die Bilder an den Wänden sind von ihm. Ja, das sind Kopien berühmter Meisterwerke, aber immerhin, sagt Irmgard, er hatte ein schönes Hobby und saß nicht einfach nur auf der Couch herum. 1998 stirbt er. Irmgard bleibt alleine. Und dann?
Fischers Fritze fischt frische Fische. Frische Fische fischt Fritzes.
Kommt eine neue Herausforderung auf Irmgard zu. Mit 80 Jahren.
Da war eine Anzeige im Abendblatt. Wer hat Lust, also nicht zu spielen, sondern daran zu arbeiten, irgendetwas zu entwickeln. Und das reizte mich.
Ein Theaterprojekt mit Senioren und Jugendlichen auf der Bühne des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg.
Wir haben ja unser Leben gespielt zuerst, weißt du? Mhm. Und das haben wir im Gegensatz zu den Jungen, also wir waren ab 65, die Jungen waren von 19 bis 25 und die sollten uns sagen, wie soll unser Leben werden? Und wir haben gespielt, wie ist es gelaufen?
Ach so.
Es war ein Riesenerfolg am Schauspielhaus. War das in der Presse lange drin und so, ja, ja, das war ein großer Erfolg. Ja, so begann ich mit dem Schauspielern, ja. Ich habe nie was gemacht vorher. Mhm. Aber ich hatte Lust dazu, ich hatte schon Lust dazu.
Die Gruppe gibt sich den Namen Blaue Stunde. Aus dieser Zeit kennt Irmgard auch ihren Gast, Stefan. Er hat schon mit Irmgard auf der Bühne gestanden. Irmgard ist damals schon 85. Sie ist die Älteste in der Gruppe. Und sie wünscht sich einen Mann. Irmgards Wunsch hat sich erfüllt. Sie hat nun einen jüngeren Freund.
Meinst du, dass vielleicht du deshalb so viel Erfolg bei Männern hast, weil du so spielerischer Typ bist?
Ach so, Erfolg bei Männern ist ja nur gut.
No, also jetzt erzähl. Also.
Ja, kann ja sein. Also, ja. Weil ich eben locker bin, sag ich mal.
Ja.
Weil ich locker bin und weil ich dann irgendwie, ja. Das Verkrampfte, was man hatte, wenn man nur mit 90 oder über 90 immer noch krampfig ist, dann ist es ja schlimm. Wenn man dann nicht endlich locker werden kann. Ich bin jetzt ja über die Grenze, ich kann mir alles erlauben, nicht in dem Alter.
Am Samstagnachmittag treffe ich Irmgard. Und erst jetzt bemerke ich die vielen tiefen Falten um ihren Mund, die ich vorher nicht wahrgenommen habe. Ja, der Geliebte lässt auf sich warten. Sie befindet sich mal wieder in der berühmten Warteschleife. Sie geht unsicher, bewegt sich sparsam. Jeder Schritt tut ihr weh, sagt sie. Diese blöde Zerrung am Bein, die sie sich beim Treppensteigen geholt hat. Wir setzen uns in ein Café.
Also da ich bislang sehr gut zu Wege war und mich gesund fühlte und erst seit 8 Tagen dieses Beinproblem habe, habe ich mich bis dato eigentlich nicht alt gefühlt. Jetzt, wo ich nicht so ganz gut gehen kann, ganz plötzlich, da denke ich, mein Gott, du bist ja alt.
Man muss schon tapfer sein, sagt sie und wendet ihr Gesicht der Sonne zu. Alleine würde sie nie in ein Café gehen. Ihren Kaffee kann sie auch zu Hause trinken. Alleine würde sie sich hier sehr einsam fühlen. Manchmal fühlt sie sich auch zu Hause einsam.
Ja, vielleicht, wenn man auf der Terrasse sitzt und bei den Nachbarn ist Besuch und die unterhalten sich und lachen, dann denke ich, ich sitze hier so alleine rum. Dann kommt es am ehesten. Im Winter, wenn man drin sitzt, merkt man es weniger. Da fühlt man sich auch geborgen in der Wohnung. Aber so, wie gesagt, bei schönen Sommerabenden, dann möchte man eigentlich nicht so gerne allein sein.
Am Sonntag schaue ich wieder bei Irmgard vorbei. Sie empfängt mich in aufgeräumter Stimmung. Er hat sich gemeldet. Er hat angerufen und gesagt:
Na Hase, spielst du wieder Wirt das Leiden? So ist er ja. Und nun war alles wieder gut. Ja, Hase, sagte eigentlich zu mir, ja, Hase. Bei meinem Mann war das ja auch so, der sagte Mutti, der nannte mich immer Mutti, weil ich nur Mutti war. So war das früher, mutiert von der Mutti zum Hasen.
Das heißt, dass es weitergeht. Das heißt, dass er morgen am Montag wie üblich wieder zu Irmgard kommt.
Was man sich gar nicht so erträumen kann.
Ist sie nun glücklich?
Glück ist nur für einen Moment. Es hält ja nicht eine Stunde an oder drei oder den ganzen Tag. Das richtig glücklich sein ist ein Moment. Kann auch jetzt sein, ich mit meinem Freund hier zusammen sitze, in dem Moment denke ich, genieße es erst, es ist so schön. Mehr kann nicht kommen in deinem Leben, als das, was jetzt ist. Das denke ich so, weißt du?
Sie dreht den Kopf ein Stück zur Seite und zeigt auf den Kamin. Dort stehen Fotos ihrer Lieben. Ihr Mann ist nicht dabei. Wann hat sie sich in ihrem Leben am glücklichsten gefühlt?
Wann war denn das? Ja, zuerst, als ich mein erstes Kind bekommen habe, eigentlich schon, ja. Da war ich sehr, sehr glücklich.
Das Bild des verstorbenen Sohnes steht auch auf dem Kamin. Er fehlt ihr sehr.
Es ist grausam, wenn man ein Kind verliert. Gerade jetzt denke ich an ihn dauernd immer, weil ich jetzt auch Geburtstag gehabt hätte. Und ja, wäre 63 geworden. Meine Mutter ist leider gestorben, als ich anderthalb war. Ich denke auch, dass ich also, sage es jetzt mal, viele Männer hatte, war nicht nur der Krieg schuld, sondern auch die Suche nach wirklicher Liebe. Und mein Mann war auch kein zärtlicher Mann. Und jetzt endlich habe ich etwas Zärtlichkeit gefunden. Jetzt endlich. Verstehst du?
Ein Feature von Julia Solovjeva. Es sprach Ulrike Zetschare. Produktion NDR 2016.
Unmittelbar nach der Gründung der Bundesrepublik 1949 begann in diesem neuen jungen Land eine Diskussion darüber, wie die Bundesregierung damit umgehen solle, dass die finanziellen Verluste, die Belastungen durch den Zweiten Weltkrieg bei den Bundesbürgern höchst ungerecht verteilt waren. Und kurz nach der Gründung, relativ kurz danach, schaffte die Regierung dann auch schon Abhilfe. Am 1. September 1952 trat das sogenannte Lastenausgleichsgesetz in Kraft. Monika Köpke erinnert daran und an diese doch im Vergleich zu heute ganz andere Zeit.
Kurz nach dem Krieg, da kam ein LKW mit circa 30 Flüchtlingen und da war auch morgens der Bürgermeister da und hat dann diese 30 Flüchtlinge auf Bauernhöfe verteilt.
Wir sind hier ein Kreis, der von dem unmittelbaren Kriegsgeschehen nicht so hart betroffen ist. Das heißt aber nicht, dass nun hier ein Schlaraffenland ist. Versuchen Sie nicht, irgendwie durch übertriebene Forderungen etwas zu erreichen, denn es ist auch hier nicht alles vorhanden, was Sie glauben.
Ich wundere mich manchmal, wie rasch ein Mensch und wie rasch ein Volk vergessen kann. Vergessen haben vielleicht viele von denen, die damals die Goebbels-Frage, wollt ihr den totalen Krieg, mit Ja beantwortet haben. Welche Verantwortung sie für das Schicksal eines gesamten Volkes auf sich genommen haben.
Um die 15 Millionen Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit irrten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland umher. Ausgebombte, evakuierte, entlassene Häftlinge. Unter ihnen 12 Millionen Flüchtlinge aus den ehemals deutschen Ostgebieten, von denen die meisten nur mit dem ankamen, was sie auf dem Leib trugen.
Es ist natürlich, dass man daran denkt, dass derjenige, der im Krieg Vermögensschaden erlitten hat, sich an den wendet, der das Vermögen im Krieg behalten hat.
Nach den Bundestagswahlen 1949 wurde Fritz Schäffer der erste Finanzminister der Bundesrepublik. Alle Parteien waren sich mit dem CSU-Politiker einig. Nur mit einer wirtschaftlich, sozial und politisch befriedeten Gesellschaft kann der Neuanfang gelingen. Deshalb muss die ungleiche Verteilung der materiellen Kriegsfolgen ausgeglichen werden.
Es geht hier nicht um ein soziales Gesetz, wie in 100 anderen Fällen, in denen Leistungen und Verpflichtungen peinlich genau gegeneinander abgewogen werden.
Der SPD-Vorsitzende Erich Ollenhauer.
Es ist das Gesetz der Liquidierung unserer inneren Kriegsschuld gegenüber von Millionen unserer eigenen Volksgenossen.
Die CDU wollte individuell erlittene Verluste auch individuell entschädigen. Ihre Vorstellungen flossen in das Gesetz über den Lastenausgleich, das sie im Mai 1952 mit ihrer Fraktionsmehrheit verabschiedete. am 1. September des Jahres, trat es in Kraft. Mit ihm konnten Geschädigte bei den zahlreichen neu geschaffenen Ausgleichsämtern ihre Verluste geltend machen. Die Entschädigungszahlungen stammten aus einem Sonderfonds, in den fast 3 Millionen vermögende Bundesbürger einzahlen mussten. Ihre Abgabe betrug 50% des Wertes, den das Eigentum zum Zeitpunkt der Währungsreform von 1948 hatte und war über einen Zeitraum von 30 Jahren zu leisten. Die Geschädigten bekamen nur kleine Vermögen voll ersetzt. Verluste ab 1 Million Mark wurden nur zu 6% erstattet. Erich Ollenhauer bei der Verabschiedung des Gesetzes.
Das Resultat dieser Politik ist, dass es heute in keinem der kriegführenden Länder in Westeuropa einen so aufreizenden Gegensatz zwischen größtem Luxus und erbarmungswürdiger Armut gibt wie hier in der Bundesrepublik.
Trotz dieser Kritik. Der Lastenausgleich war ein wichtiger Beitrag zur Integration der Flüchtlinge und Vertriebenen in die Bundesrepublik. Insgesamt gewährten die Ausgleichsämter gut 60 Milliarden Euro Entschädigungsleistungen. Auch wenn letztlich der Staat über die Hälfte dieser Summe mit Steuermitteln finanzierte, war der Lastenausgleich bis heute eine der größten Umverteilungsmaßnahmen in einem Land mit freier Marktwirtschaft.
Und an diese Umverteilungsmaßnahmen erinnerte Monika Köpke in ihrem Kalenderblatt. Jetzt ist es 6:04.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind. Und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 450. Wie viel Rente man bekommt, hängt nicht nur davon ab, wie viel man als Berufstätiger verdient hat, sondern auch davon, wie viele Monate man den Rentenbeitrag bezahlt hat. Wer seine Berufstätigkeit unterbrochen hat oder nicht als Angestellter, sondern als Selbstständiger berufstätig gewesen ist und während dieser Zeit privat fürs Alter vorgesorgt hat, bekommt meist nur eine kleine Rente, von der er nicht leben kann. Wer sehr wenig Rente bekommt, bekommt das, was ihm zum Lebenshaltungsminimum fehlt, als Grundsicherung vom Staat. Damit auszukommen, ist aber schwierig. Als private Altersvorsorge schließen Selbstständige meist eine Lebensversicherung ab, aber dann kann es passieren, dass sie das Geld von der Lebensversicherung für ihre Firma brauchen, dass die Firma dann aber doch in Konkurs geht und das Geld weg ist. Ein Diplom-Ingenieur, dem es so ergangen ist, ist nun 75 Jahre alt. Nach dem Konkurs seiner Firma hat er noch 11 Jahre lang als Angestellter ziemlich viel Geld verdient und seinem Einkommen entsprechend hohe Versicherungsbeiträge bezahlt, ist aber nur auf 11 Beitragsjahre gekommen und bekommt nun nur eine Rente von 693 Euro im Monat. Das ist weniger als das Lebenshaltungsminimum. Aber statt die staatliche Grundsicherung zu beantragen, will er zu seiner Rente selber hinzuverdienen, was er zum Leben braucht. Seine Kinder sind schon lange bei den Eltern ausgezogen und von seiner Frau hat er sich getrennt. Er hat nur eine kleine Wohnung. Für die bezahlt er 640 Euro Miete und für seine Krankenversicherung muss er 177 Euro im Monat bezahlen. Deshalb muss er zu seiner Rente viel dazu verdienen. Von seiner ältesten Tochter bekommt er etwas Geld dafür, dass er ihr regelmäßig im Garten hilft und 3-mal in der Woche gibt er Nachhilfeunterricht. Zu diesem Unterricht fährt er mit dem Fahrrad, denn der Straßenbahnfahrschein würde ihn 2,80 Euro kosten. Er meint, Firmen, die Leute suchen, sollten auch daran denken, dass auch Rentner zur Verfügung stehen, die Arbeit suchen und auch arbeitsfähig sind. Aber dass die meisten Arbeitgeber gar nicht auf die Idee kommen, auch mal Rentnern einen Arbeitsplatz anzubieten, Dafür hat er auch Verständnis, denn als er selber in der Position des Arbeitgebers war, wäre er auch nicht auf diese Idee gekommen. Wenn er keine Arbeit findet, muss er einen Antrag auf Geld vom Staat stellen, mit dem er mit seiner Rente zusammen das Lebenshaltungsminimum erreicht. Das hat er schon mal machen müssen und das hatte den Vorteil, dass er zur Grundsicherung auch noch einen Kölnpass bekommen hat, mit dem er sich verbilligte Wochen- oder Monatskarten für die Kölner Straßenbahnen und Busse hätte kaufen können, mit dem er aber auch kostenlos in die Kölner Museen gehen kann. Die Grundsicherung bekommt er nicht mehr, weil er nun wieder selber etwas zu seiner Rente dazu verdient. Aber den Kölnpass hat er noch und den nutzt er auch aus. Er will nicht vom Staat abhängig sein und auch nicht vom Geld seiner Tochter. Deshalb meint er, es müsste ein Amt geben, das für arbeitssuchende Rentner zuständig ist und ihnen Arbeitsangebote vermittelt. Solange es das nicht gibt, müssen die Rentner sich selber helfen. Er gehört zu einer Gruppe von Rentnern, die sich in einem südlichen Vorort von Köln jeden Dienstag von 11:30 bis 12 in einem Raum des Bürgerhauses treffen, um einander zu helfen und Informationen über Arbeitssuchende und Arbeitsangebote auszutauschen. Wenn Sie von einem Arbeitsangebot hören, überlegen Sie sich gemeinsam, für welchen Rentner das wohl etwas wäre. Frau Paulat kümmert sich, um etwas Geld zu verdienen, zweimal in der Woche um eine Demenzkranke. Dafür bekommt sie keinen Lohn, sondern nur eine Aufwandsentschädigung, die 15% niedriger ist als der gesetzliche Mindestlohn. Zu ihrer Arbeitszeit von 3 Stunden kommt noch die Zeit für die Fahrt dorthin und wieder zurück und ihren Fahrschein für die Straßenbahn muss sie auch selber bezahlen. Aber sie braucht das Geld. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 450. Danke.